Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin. Mein Name ist Roman Wortreich. Thema der heutigen Sendung, wer es im Programmheft noch nicht gelesen hat, ist die Tarifrunde 2004. Wer fordert was? Ein Satz dazu, alle Jahre wieder das gleiche Spiel, Arbeitgeber, Arbeitnehmer stehen sich mit Forderungen gegenüber und auch mit Angeboten und schließlich und endlich kommt es dann zu einem Tarif, auf den wird sich geeinigt, der ist dann auch ausschlaggebend für die Bezahlung der abhängig Beschäftigten. Wir wollen uns heute mit den Besonderheiten eben der Tarifrunde 2004 befassen. Dazu habe ich zwei Studiogäste eingeladen, zum einen ist es Heinz Scholler, er ist Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Gegenstandpunkt und zum anderen ist es Andreas Locke. Er ist freier Publizist hier in Frankfurt. Heinz, wenn du mal ein Wort sagen könntest zu der Zeitung,
zu der Zeitschrift, die er macht.
Der Gegenstandpunkt ist eine politische Vierteljahreszeitschrift mit, sagen wir mal, pauschal linker Ausrichtung. Das soll so viel heißen wie, wir verfolgen die sozialen Schandtaten und die internationalen Schandtaten, die im Laufe des Berichtszeitraumes im Übermaß so zustande gebracht werden, analysieren die, versuchen die auf ihren Begriff zu bringen. In dem Sinne kann ich vermelden, dass die laufende Nummer des Gegenstandpunkts sich schwerpunktmäßig befasst mit dem sogenannten Nation Building, das die USA im Nachkriegs-Irak veranstalten. Und die neue Nummer, die dürfte in circa 3 Wochen fällig sein, die befasst sich dann unter anderem mit dem Thema von uns, also mit der Tarifrunde, und wird auch dazu Stellung nehmen, wie man den Arbeitslohn der abhängig Beschäftigten als eine Waffe im internationalen Konkurrenzkampf des Standorts einsetzt.
Vielleicht kommen wir dazu sogar dazu, über den Aspekt zu reden. Euch kann man, also ihr bietet auch Diskussionstermine an, man kann euch live erleben. Das heißt, wer Fragen hat, der kann sich mit der Redaktion auseinandersetzen. Wann ist denn der nächste Gesprächstermin?
Der nächste Termin, wir haben diese Veranstaltungsreihe Schuhe fix genannt. Und der nächste Schuhe fix fällt auf Montag, den 15. März. Montag, den 15. März. Beginn ist 19.30 Uhr. Und zwar im Frankfurter Gewerkschaftshaus. Die Adresse ist Wilhelm-Leuschner-Straße 69.
Also Wilhelm-Leuschner-Straße 69, 19.30 Uhr. Heute ungefähr in 2 Wochen kann man dann dich, Heinz, live erleben und möglicherweise auch zur Tarifrunde noch Fragen stellen. Andreas, gleich an dich die erste Frage. Tarifrunde, jedes Jahr das Gleiche. Ist es so, da stehen sich jedes Jahr Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder alle 2 Jahre gegenüber und der eine hat die Forderungen, der andere hat Angebote, man einigt sich und fertig ist es.
Ja, eigentlich schon eine ganz absurde Sache. Wenn man überlegt, es ist der Lebensunterhalt der meisten Menschen, die abhängig beschäftigt sind, wie es hierzulande heißt, und die davon abhängig sind, eben überhaupt bei einem Unternehmer, bei einer Firma, bei einer Behörde oder sonst wo eine Beschäftigung zu finden, um überhaupt ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und die Bedingung, dass man das überhaupt kann, das ist ja den meisten sehr schmerzlich bewusst, ist, der Job, den man ausübt, muss für die Unternehmerschaft rentabel sein. Rentabel heißt, ein Unternehmer muss Gewinn damit machen und damit ist das Interesse am Lohn, das Interesse überhaupt mit Arbeit so viel Geld zu verdienen, dass man ordentlich davon leben kann, schon sehr relativiert, überhaupt gar nicht das Maßgebliche. In unserer Gesellschaft ist es schon von vornherein nur das Maßgebliche, dass ein Unternehmer rentabel arbeiten lässt. Nur dann kommt überhaupt die Gelegenheit zustande, so viel Arbeit abzuliefern, dass man dann einen Unternehmer so damit befriedigt, dass man Geld dafür kriegt. Und insofern, wo die Tauglichkeit des Lohns als Lebensmittel gar nicht der Zweck unserer Gesellschaft ist, gar nicht maßgeblich in unserer Gesellschaft, kommt es schon zustande, dass man immer wieder und überhaupt darum kämpfen muss, sich darum streiten muss, dass man überhaupt Lohn, Gehalt in einer gehörigen Menge bekommt, eine Tatsache, wenn man sie sich einfach unbefangen mal überlegt, die nicht gerade für unser Gesellschaftssystem spricht. Die Mehrheit ist darauf angewiesen, dass es einen Streit, einen Kampf gibt gegen das maßgebliche Interesse, sodass die Mehrheit überhaupt daran kommt, was sie so braucht.
Jetzt hast du, sprichst du vom Kampf und von den zwei Interessen. Kannst du das nochmal verdeutlichen? Also die beiden Interessen, formulierst du nochmal und sag nochmal, wieso zwischen denen jetzt ein Kampf, wieso die gegeneinander kämpfen? Können die sich nicht einigen auf was?
Ja, das mit dem Einigen ist etwas ganz Seltsames. Auf der einen Seite steht das Interesse, rentable Arbeit als Mittel des Gewinns von Unternehmen einzusetzen und damit auch des Gewinns von Unternehmern. Dafür kann einerseits Lohn ein Mittel sein, um überhaupt Leute dazu zu bringen, dass die arbeiten gehen. Andererseits ist Lohn dann eine beschränkende Kost. Das ist Kostenfaktor. Der Gewinn ist umso größer, je geringer der Lohn ist. Umgekehrt, der Lebensunterhalt von den meisten ist einfach davon abhängig, dass man für andere, für deren Interesse arbeitet. Das eigene Interesse, möglichst angenehm oder überhaupt leben zu können von Arbeit. Wir haben ja immerhin 6 Millionen Arbeitslose. Dieses Interesse steht zurück, ist gar nicht maßgeblich in dieser Gesellschaft. Daher dieser gar nicht zu vereinbarende Anspruch von einerseits vom Arbeit leben zu können von Lohn und andererseits Arbeit als Bereicherungsmittel von Unternehmen einzusetzen. Ich kann es dir auch mal an dem Punkt, warum alle zwei Jahre wieder Lohnrunde verdeutlichen. Ich meine es so, warum kommen eigentlich Gewerkschaften alle zwei Jahre oder alle Jahr in die Situation sagen zu müssen, wir machen eine neue Lohnrunde, wir kündigen die Verträge? Es ist schon etwas seltsam. Der Ausgangspunkt, auf den ich hingewiesen habe, könnte schon zu einer sehr grundsätzlichen Kritik an unserem System dienen, nämlich zu sagen, wenn ich nicht nur arbeiten muss für meinen Lebensunterhalt, wenn ich sogar es manchmal gar nicht kann, wenn es immer schon umstritten ist, ob ich auf meine Kosten komme, ist vielleicht dieses System gar nicht so toll, dass ich das System selber immer weiterführen will. Gewerkschaften sagen, okay, lass es dahingestellt sein. Wir sind in diesem System diejenigen, die alle paar Jahre eine Lohnforderung stellen. Warum müssen sie das eigentlich? Nun ja, gehen wir auf die Seite der Unternehmer, dann ist es eindeutig. Unternehmer können in einem Jahr immerzu darauf schauen, ob sie die Preise erhöhen können. Inflation ist ein allgemein bekanntes Phänomen, manchmal etwas höher, manchmal etwas geringer, aber allein, dass sie die gewöhnlichen Preise erhöhen können, hat eine ganz lustige Konsequenz, nämlich die Konsequenz, lustig für sie, dass alle Preise steigen, außer dem Preis, den sie für Arbeit bezahlen müssen, Lohn. Man selber als Lohnabhängiger, als jemand, der ein Gehalt bekommt, merkt es umgekehrt. Alle Preise steigen und man kann sich weniger kaufen für das gleiche Geld. Der zweite Punkt ist, Leute sagen, ich habe einen Arbeitsplatz und daher ein Einkommen. Das "ich habe einen Arbeitsplatz" ist eigentlich geprahlt. Man hat nämlich gar keinen Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz gehört den Unternehmen. Und das bemerkt man auch sehr. Denn an den Arbeitsplätzen wird doch ständig gedreht. Sie werden doch ständig neu eingerichtet. Sie werden ständig daraufhin überprüft, kann man aus den Leuten, die dort arbeiten, nicht mehr an Arbeit, mehr an Ertrag herausholen. Von daher ist es so, wenn diese Abläufe, wie man so schön sagt, optimiert werden, dann wird aus der bezahlten Arbeit mehr Ertrag herausgeholt und dadurch werden die Leute billiger. Es wird intensiver gearbeitet, jeder kann es an seinen Arbeitsplätzen und in der Umgebung feststellen und damit wird weniger entlohnte Arbeit von den Unternehmern bezahlt. Manche werden entlassen, manche werden abgruppiert, manchmal gibt es eine Kappung von Extras und so verdienen weniger Leute immer weniger. Und mit so etwas muss man sich schon abgefunden haben, auch als Gewerkschaft. Man muss sagen, das ist eben das Gesetz der Serie im real existierenden Kapitalismus, in der Marktwirtschaft. Wenn man sagt, alle ja, fordern wir wieder, ja was eigentlich? Gewerkschaften sind sehr konservative Unternehmungen, muss man da schon sagen. Sie akzeptieren erstens, dass der Lebensunterhalt ihrer Leute ständig in Frage gestellt wird, sonst müssten sie nicht kämpfen. Und zweitens stellen sie sich auf den Standpunkt, wenigstens das, was an Verschlechterungen durch Teuerung, durch Produktivitätssteigerung, Intensität und so weiter, schon an Verschlechterungen eingetreten ist, das wollen wir vielleicht ausgleichen. Und dann müssen sie den Vertrag kündigen. Sie selber sind in der paradoxen Lage, einen Streit anzetteln zu müssen, einen Kampf androhen zu müssen, nur um das, was im letzten Tarifvertrag als Verhältnis von Entlohnung und Leistung festgeschrieben war, wiederherzustellen. Für die Unternehmerseite ist das ja sehr bequem, sehr angenehm. Sie können Preisgestaltung, Arbeitsplatzgestaltung machen. Sie können immer mehr Arbeit aus dem Bezahlten herausholen und insofern die Gewinngröße, auf die es allein ankommt, vergrößern und dabei noch sagen, schon wieder droht so ein störender Eingriff in das Verhältnis von Lohn und Leistung.
Also du würdest sagen, das, was da an Kampf, was da an Streit, an Forderung und Gegenforderung alljährlich oder allzweijährlich stattfindet, das hat seinen Grund in dem Gegensatz zwischen Lohn und Kapital. Kapital auf der einen Seite und wenn er gezahlt wird für die Leute, die arbeiten, Lohn auf der anderen Seite. Peter Decker hat es mal zusammengefasst. Er nennt, ich habe ihn mal gefragt, was ist denn Lohnarbeit? Und er sagt, Lohnarbeit, der Lohn, das ist eigentlich die negative Größe der Wirtschaft. Und das möchten wir uns, hören wir uns mal kurz an.
Die Lohnarbeit, das war früher mal ein Gegenstand der Kritik. Kampf dem Lohnsystem hat es da auch mal geheißen bei den ganz alten Sozialisten. Das hatte einen Grund, einen guten Grund, nämlich der Lohn, und das jedenfalls, hat sich bei aller Verwandlung des Proletariers zum Bürger überhaupt nicht verändert. Der Lohn ist die negative Größe der Wirtschaft. Den Lohn zu erwirtschaften ist nicht der Zweck der Unternehmen. Der Lohn ist Kost, der Kostenfaktor Arbeit verringert in dem Maß, in dem er kostet, den Betriebserfolg. Und der Standpunkt des Betriebserfolgs verlangt es heute wie früher, die Leute, die die Arbeit machen, möglichst gering zu entlohnen und dabei möglichst lang und ergiebig und ausgiebig auszunutzen. Dass dem so ist, ist der Grund, warum es eben früher mal ein Proletariat gegeben hat, das sich nicht ernähren konnte, das sich, jedenfalls in seiner Gesamtheit, tatsächlich nicht über Wasser halten konnte. Und es hat seinen Grund erstens in der Niedrigkeit der Löhne, was ich gerade schon angesprochen habe, zweitens in der Länge des Arbeitstags, Menschen sind in wenigen Jahren vernutzt gewesen, und es hat drittens den Grund darin, dass der Lohn nicht für den Lebensunterhalt bezahlt wird, für den der Lohnarbeiter die Arbeit verrichtet. Er braucht Lohn, um davon zu leben, aber bezahlt wird der Lohn nach einem völlig anderen Kriterium, als danach, ob der Mensch davon leben kann. Bezahlt wird er nach dem Gesichtspunkt, ob und wie viel Arbeit ein Unternehmer gerade brauchen kann und zu welchem möglichst niedrigen Preis man die Arbeit kriegen kann. Nimmt das Bedürfnis des Unternehmens nach Arbeit ab, entfällt der Lebensunterhalt. Nimmt es zu, entfällt die Freizeit. Dann wird 40 Stunden und länger gearbeitet, im anderen Fall findet Kurzarbeit statt und die Leute können gar nichts verdienen. Das Kriterium der Lohnzahlung, wie gesagt, ist rücksichtslos gegen den Zweck Lebensunterhalt, für den, der die Arbeit macht, seinen Lohn braucht. Und die Rücksichtslosigkeit, die schlägt sich darin nieder, dass die arbeitende Klasse so wie sie im Manchester-Kapitalismus dagestanden ist und so wie sie auch heute noch rein ökonomisch gesehen dasteht, sich allen Ernstes durch ihre Arbeit nicht reproduzieren kann.
Peter Decker hat das jetzt nicht deutlich gesagt. Er sagt, der Lohn wird gar nicht gezahlt, damit Leute davon leben. Nein, der wird gezahlt, damit Unternehmer einen Gewinn damit machen.
Ja, das hat er in diesem Interview, das er dem mal gegeben hat, sehr schön gesagt. Er hat es übrigens auch in einem Buch jetzt niedergelegt, zusammen mit Konrad Hecker hat Peter Decker ein Buch geschrieben, Das Proletariat, die Entwicklung der arbeitenden Klasse, und ist, glaube ich, auch im Gegenstandpunkt Verlag erschienen. Und es ist in diesem Gedanken, der jetzt eben nochmal aufgenommen wurde aus diesem älteren Interview, sehr schön genannt, was ich meinte mit der Widerspruch, das Ungeheuerliche einer ständigen Lohnrunde, eines ständigen Lohnkampfes. In einer Gesellschaft, die produzieren kann, die Lebensmittel herstellen kann, die bis zum Mars fliegen kann, ist das Ernähren, das Leben von Arbeit für die, die die Arbeit leisten müssen, eine ganz widersprüchliche Sache, gar nicht gesicherter Zweck dieser Angelegenheit. Hier wird nicht gearbeitet, in dieser marktwirtschaftlichen, in dieser kapitalistischen Gesellschaft wird nicht gearbeitet, damit die Leute mit möglichst wenig Mühe möglichst viel davon haben, sondern in dieser Gesellschaft wird gearbeitet für einen Zweck, wo ihr Lebensunterhalt gar nicht das Bestimmende ist. Das Bestimmende ist etwas ganz anderes. Es ist Steigerung der Gewinne, Erwirtschaftung von Gewinne für Unternehmer. Davon ist alles abhängig gemacht. Und dass es Abhängigkeit ist, und zwar nicht eine Abhängigkeit in dem Sinne, ach, dann geht es ja auch uns gut, bemerkt man ständig daran, dass darum gestritten werden muss, ob überhaupt und wie viele und wie viel man davon bekommt. Wenn man Arbeit leisten muss für andere, ist deren Nutzen überhaupt das entscheidende Mittel, nämlich der Nutzen der Unternehmerschaft, nicht der Nutzen derjenigen, die arbeiten gehen müssen. Sie merken es einerseits an ihrem Portemonnaie. Da merkt man nämlich sehr deutlich, alle Jahre nicht nur, sondern auch das ganze Jahr über, dass zu wenig darin ist, dass man sich ständig einteilen muss, dass die Frage, sobald ich einen Job verliere, ist bei mir Existenznot angebracht. Mitten im größten Reichtum dieser Gesellschaft ist Existenznot und Existenzangst ein ständiger Begleiter für Leute, die abhängig beschäftigt sind. Und sie müssen überhaupt kämpfen, um überhaupt, wenn sie einen Job haben, das Verhältnis von Lohn und Leistung ein bisschen zu ihren Gunsten zu verbessern. Und es bleibt der entscheidende Punkt. Sie können selbst in diesen Kampf nur eintreten. Das ist Böse, kann man sagen, dieser Gesellschaftsordnung, das Unangenehme, das dazu führt, dass ich sie zum Beispiel nicht schätze, dass diese Gesellschaftsordnung sagt, und leben könnt ihr sowieso nur, wenn ihr Mittel seid für Fremden, für Unternehmensreichtum.
Also schließen sich Menschen zusammen, nämlich die arbeiten gehen, bilden Gewerkschaften, um sich dann gemeinsam eine Forderung zu überlegen, die sie den Unternehmen stellen. Heinz, wie war das dieses Jahr? Was hat denn die Gewerkschaft gefordert?
Ja, wir wollen hernach auch ausgiebig auf den gelaufenen Metalltarifabschluss eingehen. Es lohnt sich nichtsdestotrotz, sich noch einmal zu erinnern und zu vergewissern, was denn die Forderungskataloge gewesen waren, mit denen heuer einerseits die Gewerkschaft und andererseits die Unternehmerverbände in diese Tarifverhandlungen eingestiegen sind. Also zur Erinnerung, bei der Gewerkschaft geht das im Jahr 2004 blitzschnell. Die Gewerkschaft hat 4% Lohn verlangt und hat extra Wert darauf gelegt, zu sagen, sie verlangt diesmal ausgesprochen wenig, sonst hat sie immer mindestens irgend sowas zwischen 6% und 7% verlangt oder so etwas, um es sich dann abhandeln zu lassen. Wenn sie diesmal gleich von vornherein plus 4% verlangt, dann ist das ein total deutliches Signal. Erstens dafür, dass sie dann bei ungefähr 2% abschließen will. Und zweitens, dass man von ihrem Standpunkt aus diesen Abschluss sehr schnell und sehr zügig haben kann. Weil das täte dann ja auch in das Klima des Standorts Deutschland laut Gewerkschaft gut hineinpassen. Also bitte sehr, vom Standpunkt der Gewerkschaft aus, die macht für sich Werbung, die macht für sich Reklame im Jahr 2004 mit dem Hinweis darauf, noch nie haben wir so wenig gefordert. Das soll einnehmen für diese Forderung.
Das heißt, die Gewerkschaft hat im Grunde bei dieser Lohnrunde gar nicht die wichtigen Forderungen aufgestellt.
Naja, offensichtlich hat sie diese geringfügige Geldforderung, die den Namen Kompensation für erlittene Einbußen im Jahr zuvor oder in den 2 Jahren zuvor gar nicht verdient. Offensichtlich hat die Gewerkschaft diese geringfügige Lohnforderung aufgestellt im Interesse einer schnellen Vereinbarung mit der Gegenseite. Es ist wie, wenn sie die Gegenseite einladen wollte mit ihrer geringen Forderung, das dann zu honorieren, 2% so ungefähr, irgendwas zwischen 2 und 3% vielleicht abzuschließen, und dann hätte man in dieser konjunkturpolitisch schwierigen Zeit, in dieser schwierigen Lage des Standorts Deutschland, diese heikle Frage des Streitens um den Preis der Arbeit hervorragend absolviert für 2004. So ungefähr war der Standpunkt der Gewerkschaft. Jetzt, was war die Antwort der Unternehmer? Die Unternehmer haben diese Gewerkschaftsvorlage gerade nicht im Sinne der Gewerkschaft aufgegriffen, sondern die haben diese Gewerkschaftsvorlage offensichtlich so aufgefasst. Das ist ein einziges Schwächezeichen der Gewerkschaft. Die hat ja auch bekanntlich noch diesen gescheiterten Arbeitskampf in Ostdeutschland von vor einem halben, dreiviertel Jahr in den Knochen. Das ist ein Schwächezeichen der Gewerkschaft. Und Schwächezeichen der Gewerkschaften gehören von Unternehmerseite nicht etwa honoriert, sondern ausgenutzt. Die Unternehmer haben das offensichtlich aufgefasst wie eine Einladung der Gewerkschaft zur Unverschämtheit auf Seiten der Unternehmer. Bitte sehr, erinnert euch an den Forderungskatalog. Wie gesagt, die Gewerkschaft sagt, noch nie haben wir so wenig gefordert. Das soll ihre Position im Jahr 2004 auszeichnen. Und dagegen kommen die Unternehmer und sagen Folgendes. Wir fordern, beziehungsweise, so muss ich anfangen, wir bieten 2x ungefähr 1% Lohn, gestaffelt mit einer Gesamtlaufzeit von 30 Monaten oder sowas. Das ist das Angebot. Dieses Angebot wird aber überhaupt nur geboten, wenn auf der anderen Seite die Unternehmerseite fordernd auftritt und die Unternehmerseite diese Tarifrunde 2004 mit ihrem Forderungskatalog prägt. Der war gewesen, erinnert euch, die Unternehmerschaft verlangt die 35-Stunden-Woche, also den Bezugspunkt der Normalarbeitszeit, der gültigen Normalarbeitszeit, quasi zu kippen. Die Unternehmerseite verlangt, dass Betriebe bis zu 40 Stunden arbeiten lassen können. Und zwar ganz explizit war das Ansinnen der Unternehmerschaft mit oder ohne Lohnausgleich. Ob also für diese 40 Stunden überhaupt mehr Geld gezahlt wird? Und wenn ja, wie viel mehr Geld? Das soll laut Forderungskatalog der Unternehmer ganz den jeweiligen Betrieben überlassen bleiben. Die sollen mit ihrer betrieblichen Arbeitervertretung, also mit dem Betriebsrat, ausmachen können dürfen, ob überhaupt und wenn ja, wie viel geldliche Entschädigung stattfindet für das Ansinnen, künftig hin wieder 40 Stunden Normalarbeitszeit zu machen. Wow!
Das heißt, die wesentlichen Forderungen dieses Mal kamen nicht von der Gewerkschaftsseite, sondern eigentlich von der Unternehmerseite. Und ich will es mal so ein bisschen mir so vorstellen. Also, das heißt, die Unternehmer haben diesmal gefordert, die Leute sollten doch bitte etwas mehr arbeiten. Als Angebot dafür kriegen sie in einem Jahr 1% mehr Lohn. Und jetzt habe ich dich richtig verstanden, in dem Angebot war nicht mal gesichert, ob diese Erhöhung der Arbeitszeit von, sagen wir mal, 35 auf 40 Stunden, ob die überhaupt bezahlt wird.
Ja, ganz genau so war das. Es war sogar so gemeint, dass gewissermaßen der neue Normalfall, der sein soll, es wird 5 Stunden mehr gearbeitet, ohne einen Pfennig oder einen Cent mehr Geld dafür zu sehen. Das hat die Gewerkschaft immer quasi zum Ausdruck gebracht, indem sie gesagt hat, naja, wenn man das einem Betrieb zubilligt, dann muss ja schon im Interesse der Konkurrenzgleichheit der nächste Betrieb nachziehen und infolgedessen wäre das gewissermaßen das neue Normalniveau. Also man muss sich das schon mal so richtig vor Augen halten. Vorhin beim Andreas hat es geheißen, dass Arbeiter oder ihre Vertretungen in Tarifverhandlungen fordernd auftreten, das ist nicht etwa ein Zeichen davon, dass die Nimmersatz wären und nie genug kriegen können, sondern ganz im Gegenteil, dass Gewerkschaften in Tarifrunden immer zu fordernd auftreten, ist ein Armutszeugnis. Sie müssen etwas kompensieren, sie müssen Einbußen kompensieren, die die Freiheit der Unternehmer bei der Preisgestaltung und bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen ihnen eingebrockt haben. Sie müssen Verschlechterungen kompensieren und deswegen treten sie fordernd auf. Jetzt die Tarifrunde 2004, die hat uns da eines anderen belehrt. Hier fordert nur einer, und zwar die Unternehmerschaft. So sind die aufgetreten und allen Ernstes haben sie für das Angebot von 2x1% Lohnerhöhung gestreckt über 2 Jahre ihren Forderungskatalog aufgetischt, gewissermaßen dem Einzelbetrieb stromlinienförmig angepasst, die Befugnis zu überlassen, für kein Geld länger arbeiten zu lassen. Das sollte die Gewerkschaft unterschreiben.
Das besteht jetzt für mich aus 2 Teilen, nämlich einmal diesen einen Teil, dass die Unternehmer fordern, die fordern mehr Arbeit, ohne die zu bezahlen. Und das andere ist, dass sie aber auch, dazu müssen wir jetzt gleich noch was zu sagen, dass sie aber auch die Lohnfindung sozusagen verlagern von den allgemeinen Tarifverhandlungen zwischen den Tarifparteien rüber in den Betrieb, wo sich dann nur noch der Betriebsrat und die Unternehmensleitung gegenüberstehen.
Ja, genau, das sind die 2 Sachpunkte gewissermaßen, die an dieser Unternehmerforderung besprechenswert sind. Da will ich erstmal zu dem Sachpunkt Stellung nehmen. Diese Forderung, 40 Stunden arbeiten statt 35, für nicht mehr Geld. Tja, das ist schon mal ein Ding. Das haben wir auch, hat die Öffentlichkeit das umgerechnet in, wenn das so käme, dann wäre das eine Lohneinbuße von 14,27%, haben sie ausgerechnet. Und dabei war nach meiner Beobachtung eigentlich der Stein des Anstoßes höchstens der, so viel auf einmal. Aber nicht etwa, dass überhaupt die Unternehmer mit dem Ansinnen unbezahlter Arbeit daherkommen. Das für sich genommen hat keinen Skandal gemacht. Bin ich freilich der Auffassung, das sollte als Skandal zur Kenntnis genommen werden. Was ist denn da los, wenn die Unternehmerseite daherkommt und sagt, unbezahlte Mehrarbeit soll sein? Das verlangen wir von der Vertretung der Arbeiterschaft, dass die das in den nächsten Tarifvertrag hineinschreibt und mit ihrer Unterschrift, also mit Brief und Siegel, akzeptiert. Das sind sachdienliche Selbstauskünfte des Systems der Marktwirtschaft. Nämlich darüber, wie in diesem System der Marktwirtschaft der Zweck Gewinn zustande kommt und wie sich die Lohnarbeiter dabei stellen. Das ist sowas von arschklar, man möchte fast sagen, eine unverschämte Sorte Ehrlichkeit. Die Unternehmerschaft geht her und sagt, wir verlangen von euch, für kein Geld länger zu arbeiten. Das ist sogar notwendig im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe. Das ist notwendig im Interesse des Standorts Deutschland, damit der dann überhaupt wieder Beschäftigung austeilen kann. Also bitte sehr, dann soll man doch auch mal, wenn die das schon so sagen, soll man das halt mal zur Kenntnis nehmen, und zwar nach der Seite hin, da kommen Kapitalisten daher und sagen, wovon lebt ihr Geschäft? Ihr Geschäft lebt von unbezahlter Mehrarbeit der Beschäftigten. Und sie verlangen davon noch viel mehr. Es ist wie wenn sie sagen wollten, die Notwendigkeit ihres Geschäfts beruht darauf, dass die einmal eingekauften Lohnarbeiter ihnen zur Verfügung stehen und dafür nichts mehr bekommen. Also das nichts mehr kann ich ja dahingehend präzisieren. Die Anspruchshaltung der Unternehmerschaft war so gestaltet. Nach der Seite hin finden Sie die geltende 35-Stunden Arbeitszeit und Lohnregelung vollkommen intakt, als die 35 Stunden, die sollen nach wie vor gelten als die Obergrenze, und zwar für die Bezahlung der Leute. Ja, und die Fortsetzung, die Sie dann angeschlossen haben, nach 35 Stunden ist die Arbeit aber keineswegs rum. Oder zumindest sind die 35 Stunden nicht der rechnerische Bezugspunkt, ab wann die Normalarbeitszeit rum ist und ab wann dann Überzeit losgeht, für die ein Überstundenzuschlag bezahlt werden muss. Sondern Geld gibt es nach wie vor für 35 Stunden, aber wie lange die 35 Stunden dauern, ob sie nach 35 Stunden rum sind oder ob sie auch einmal 40 Stunden dauern, das bestimmt die Unternehmerschaft. Ja, das nenne ich ein glasklares Bekenntnis dazu, woher in diesem Laden der Gewinn kommt und auf wessen Kosten dieser marktwirtschaftliche Haupt- und Generalzweck produziert wird.
Heinz, ich entnehme deinen Ausführungen jetzt erstmal das Interesse der Unternehmer, möglichst viel arbeiten zu lassen. Und wie du eben gesagt hast, die kamen ja mit Forderungen, das sogar am besten umsonst zu bekommen. Jetzt hast du, benennst das unbezahlte Mehrarbeit. Das ist ja zum Glück abgewendet worden. Da müssen wir uns nachher nochmal drüber unterhalten. Das ist doch aber, jetzt meine Frage an Andreas, das ist doch nicht die Regel. Also in der Regel kriegt man die Arbeit doch bezahlt und, was weiß ich, 35 Stunden arbeitet man und dann sind die doch auch bezahlt.
Ja, das ist das Prinzip des Bezahlens. Allerdings sollte man da einen Blick drauf werfen. Das, was die Unternehmer in dieser Tarifrunde so deutlich machen, arbeitet einfach länger für das gleiche Geld, das steigert den Gewinn. Gibt doch eine sehr klare Auskunft darüber, worüber überhaupt das Wichtigste dieser unserer Marktwirtschaft, der Gewinn, wo der eigentlich herkommt. Der Gewinn kommt doch nicht einfach vom Himmel, sondern es ist doch so, auch in gewöhnlichen Verhältnissen wird doch, wenn immer jemand ein Unternehmen eröffnet, er eine Kalkulation machen und er macht es ständig. Die Kalkulation geht so, ich stelle Leute ein, denen gebe ich etwas Geld. Das, was sie erarbeiten, muss deutlich mehr sein als die Summe, die ich ihnen gebe. Das, was sie mit ihrer Arbeit an Gegenwerten schaffen, an zu verkaufenden Waren und so weiter muss mehr wert sein als das, was ich ihnen für ihren Lebensunterhalt gebe. Und zwar deutlich mehr, sonst rentiert sich die Sache ja gar nicht. Also, jemand, der für einen Lohn oder ein Gehalt eingestellt wird, der muss arbeiten und der Gesamtertrag der Arbeit, der gehört dem Unternehmen. Und dieser Gesamtertrag ist in jedem Fall größer als das, was er selber bekommt. Die Zeit, in der er das erarbeitet an Wert, was ein Unternehmer auf die Kostenseite, die Lohnkostenseite rechnet. Dieser Zeitanteil ist sehr viel geringer als der Gesamtanteil von Zeit, der gearbeitet wird für Gewinn, für den Gesamtertrag des Unternehmens. Insofern ist es immer so, dass in jeder Stunde, die rentabel gearbeitet wird, unbezahlte Mehrarbeit die Quelle des Gewinns des Unternehmers ist. Woraus soll es denn sonst kommen? Das, was er nicht bezahlt, ist sein Gewinn. Das, was er bezahlt, sind seine Kosten. Und da ist doch jede Rechnung, das ist der Kostenblock, das ist der Ertragsblock bei einem Unternehmer eindeutig. Er mag es noch so sehr dementieren, zurückweisen. Es ist immer die Seite, auf der einen Seite die Lohnkost und über sie hinaus schafft jeder, der arbeiten geht, einen Mehrertrag an Wert für die andere Seite. Daran ändert auch die Bezahlungsart nichts.
Kannst du das mal erklären, nämlich an der Bezahlungsart Stundenlohn? Jetzt kriegt man doch für eine Stunde Geld, eine Summe X, ich weiß es nicht, 10 oder 15, vielleicht auch nur 7 Euro, je nachdem, wo man arbeitet. Und dann arbeitet man in dieser Stunde und ich weiß nicht, man leistet halt so Arbeit. Und wo macht jetzt der Unternehmer da den Gewinn?
Du merkst es ja, wir reden ja über die Tarifrunde und da merkt man schon, dass man überhaupt mehr bekommt, kriegt man ja nicht durch Leistung, durch Zeit, sondern einfach dadurch, dass ein Verhältnis festgelegt wird, wie viel kriege ich pro Zeit. Jetzt ist es doch so, wenn ein Unternehmer hergeht und sagt, nehmen wir ein beliebiges Zahlenbeispiel, ich will einen Ertrag von X machen, einen großen Gewinn, dafür brauche ich so und so viel Kosten, das muss ich schon ausgeben. Die will ich natürlich klein halten, aber der Ertrag soll möglichst groß sein. Dann kann er seinen Kostenblock natürlich auf die Stunden verteilen. So tritt er an seine Leute heran und sagt, ich zahle euch pro Stunde. Jetzt sollte man nur nicht dem Irrtum verfallen, wenn man pro Stunde etwas bekommt, würde damit alles, was in dieser Stunde erarbeitet wird, auch bezahlt, dann würde ja jeder Unternehmer schreien, bleibt ja nichts für den Gewinn übrig. Also die Art und Weise, in der bisher quasi agiert wurde, war so beim Stundenlohn, das kennen die meisten, ne? Man arbeitet so und so viele Stunden und kriegt pro Stunde bezahlt. Dann heißt es aber, und das muss man sich klar machen, nicht damit ist alles bezahlt, was ich an Wert dort schaffe. Im Gegenteil, in jeder dieser Stunden ist enthalten, dass ein deutlicher Überschuss, ein unbezahlter Überschuss über das, was ein Unternehmer als Lohnkost ausschüttet, erzeugt wird. Das eignet er sich ja gerade an. Nur dafür wird ja überhaupt in unserer Gesellschaft das Produzieren angefangen, das Gewinn aus nicht bezahlter Arbeit herauskommt.
Das heißt also, wann immer einer arbeitet hier in der Marktwirtschaft für den Lohn, schafft er in der Zeit, in der er arbeitet, mehr an Wert, als er an Lohn bekommt. Und dieses Mehr, das ist sozusagen das, was übrig bleibt und den Unternehmergewinn ausmacht. Dann ist aber doch, dann leben doch Unternehmer tatsächlich davon, dass sie sich unbezahlte Arbeit aneignen.
Ich glaube, dafür ist überhaupt die Marktwirtschaft geschaffen. Wenn ich sage, arbeiten geht nur dafür, dass Unternehmer auch einen Gewinn machen. Sie selber arbeiten gar nicht, sondern sie lassen überhaupt die ganze Gesellschaft für sich antreten und lassen arbeiten. Und sie werden dabei reich und die anderen bleiben in ziemlich bescheidenen Lebensverhältnissen stecken und manchmal geraten sie ziemlich in den Dreck und ins Elend. Wenn die Gesellschaft so eingerichtet ist, dann ist das Aneignen von Arbeitserträgen, die nicht bezahlt werden, überhaupt der Zweck dieser Gesellschaft. Das ist nicht eine Abweichung, eine Ungerechtigkeit, das ist nicht ein Irrtum in dieser Gesellschaft, sondern diese Gesellschaft ist extra so und dafür und für diesen Zweck eingerichtet, dass eben durch Arbeiten lassen und Aneignen der Erträge der Arbeit eine Sorte Menschen, nämlich die mit viel Geld, immer reicher wird, die andere ewig eingeschlossen wird in ihre Notwendigkeiten des Arbeitens und ihren Lebenszeit und ihre Lebenskraft dafür hingibt, dass sie überhaupt so ein bisschen was hat. Und dabei werden eben die einen eine ganz reiche Klasse und die anderen bleiben ziemlich eingebannt in ihren kleinen und bescheidenen Arbeitsverhältnissen.
Ich will da noch anfügen, wenn die Unternehmerschaft unterstützt durch die Politiker des Standorts Deutschland neuerdings auftritt und sagt, es muss unbedingt wieder länger gearbeitet werden, viel länger gearbeitet, und sie zahlen deswegen nicht mehr, dann legen sie, also es muss unbedingt länger gearbeitet werden für den Gewinn, sonst fällt die Wettbewerbsfähigkeit hinten runter. Dann legen sie quasi ideologisch ja so etwas nahe, wie dass ihr Gewinn dann an diesen letzten längeren Stunden hängen würde, die sie verlangen, dass gearbeitet wird und bislang nach den geltenden Tarifregelungen ihnen vorenthalten wird. Naja, dass das todsicher nicht die Wahrheit ist, dass der Gewinn erst in den letzten Stunden entsteht, das sieht man ja schon daran, dass dieselbe Meute von Unternehmern einen anderen Schlager auf den Arbeitsmarkt gebracht hat und sich von dem ebenfalls sehr viel verspricht. Und der heißt ja bekanntlich, es gibt jede Menge Jobs, die sind überhaupt gar nicht darauf berechnet, so lange zu dauern, dass sie zu einem normalen Stundenlohnsatz ihren jeweiligen Mann oder ihre jeweilige Frau ernähren würden. Dieselben Unternehmer, die bieten doch jede Menge Jobs an, die von ihrer Seite aus darauf berechnet sind, sie dauern, was weiß ich, bloß 3 Stunden am Tag oder 4 Stunden oder 5 Stunden am Tag. In diesen 3 oder 4 oder 5 Stunden, für die diese Jobs dann von weiß Gott was für Firmen ausgelobt sind, naja, die sind genau deswegen ausgelobt, weil das Unternehmen sich ausgerechnet hat, mit diesen 3-Stünder-Jobs machen sie an der einen oder anderen Stelle ihren Reibach. Das ist ja wohl ein glasklarer Hinweis darauf, dass jede Stunde Arbeit, und sei sie auch wirklich bloß eine einzigste Stunde, 61 Minuten oder so etwas, dass jede Stunde Arbeit, die in der Marktwirtschaft von einem Unternehmer bezahlt wird, die Rentabilität für den Unternehmer gewährleisten muss. Also die sachliche Auflösung, die ich aus dieser modernen Tour der Unternehmerschaft beziehen will, länger arbeiten muss sein. Die sachliche Auskunft ist die, das sind gewissermaßen Fanatiker, dass eine Arbeit, mit der sie sich ausgerechnet haben, dass sie Gewinn einfahren, die kann gar nicht lang genug andauern. Sie sind Fanatiker davon, die Lebenszeit von abhängig Beschäftigten in Arbeitszeit zu verwandeln. Sie sind Fanatiker davon, dass die Bezahlseite davon, soweit es bloß geht, unterbleibt, und stellen auf die Art und Weise ja ziemlich drastisch dar, wie es mit Gewinn und Lohnarbeit und wie die beiden Seiten zusammenhängen, wie es damit in der modernen Marktwirtschaft bestellt ist.
Jetzt kann ich so ein bisschen verstehen, wieso Menschen sich oder Leute, die halt arbeiten, die zusammenschließen in Gewerkschaften, um nämlich dieser Sucht nach Mehrarbeit irgendwas entgegenzusetzen, und zwar ein bisschen mehr als ihre eigene Person, nämlich vielleicht die gesamte Macht aller abhängig Beschäftigten. Die Gewerkschaft hat das. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Forderungen der Unternehmer. Die Gewerkschaft hat in dieser Tarifrunde aber auch noch eine Forderung vor Augen gehabt, nämlich diese Forderung, dass ab jetzt Verhandlungen über den Lohn nicht mehr alleine von den Tarifparteien gemacht werden, Flächentarifvertrag ist das Stichwort, sondern dass sie auch in Betrieben gemacht werden können. Und damit, das haben wir eben gesagt, wird ja so ein bisschen die Macht der Gewerkschaft selbst angekratzt.
Ja, also genau genommen war der Anspruch der, die Gewerkschaft, also der allgemeine, der überbetriebliche Zusammenschluss der Lohnarbeiter, die in einer Branche tätig sind. Die Gewerkschaft soll mit ihrer Unterschrift unter den Branchentarifvertrag, unter den Flächentarifvertrag zubilligen, eine neue Freiheit eröffnen, nämlich die, dass auf der Ebene des Betriebs der Betriebseigentümer oder der Betriebsmanager zusammen mit dem Betriebsrat als Vertreter der Betriebsbelegschaft Regelungen ausmachen darf, die vom Tarifvertrag abweichen, aber durch die Unterschrift der Gewerkschaft ist die Abweichung dann gültig gemacht. Das ungefähr war die Anspruchshaltung. Ja. Und du hast ja schon zu Recht darauf hingewiesen, das ist ein Angriff der Unternehmerschaft auf die Gewerkschaft. Und wohlgemerkt auch auf diese von uns vorhin gegeißelte, lammfromme, sozialfriedliche Gewerkschaft, die in der Bundesrepublik Deutschland ja seit Jahrzehnten zugange ist. Es ist ein Angriff darauf, dass die Lohnarbeiter einer Branche genötigt sind, nicht bloß zu arbeiten und auf dem Arbeitsmarkt zu konkurrieren, sondern weil sie sich mit Arbeiten und Konkurrieren auf dem Arbeitsmarkt allesamt so schlecht stellen, müssen sie ab und zu ihre Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt unterbrechen, hintanstellen, sistieren. Sie müssen sich zu einer Koalition zusammenfinden, um überhaupt eine, also mit der Drohung der Verweigerung ihrer Arbeit, überhaupt eine Gegenmacht gegen die soziale Macht bilden zu können, die das Privateigentum auf sie ausübt. Tja, in dem Sinne sind offensichtlich die Gewerkschaften und auch diese sozialpartnerschaftlichen der Bundesrepublik Deutschland ins Visier der Unternehmer gekommen. Auf der Ebene des einzelnen Betriebes scheint die Auffassung zu sein, da lässt sich die dortige Belegschaft, also die Betriebsbelegschaft, die lässt sich noch viel einfacher und viel wirkungsvoller erpressen, als wenn man die gesamte Koalition der Lohnarbeiter in Form einer Gewerkschaft auf der anderen Seite stehen hat. Also die allgemeine Macht der Gewerkschaft ist im Visier und an ihre Stelle, oder genauer gesagt, unter ihrer Einwilligung soll an ihre Stelle bei den Kompetenzen in Sachen Arbeitszeit die sogenannten Betriebsparteien treten. Betriebsparteien im Unterschied zu Tarifparteien. Davon ist in diesem Tarifvertrag die ganze Zeit die Rede. Die Tarifparteien sind die Gewerkschaft und der Unternehmerverband. Die Betriebsparteien im Unterschied dazu sind die Betriebsleiter oder Betriebseigentümer und der Betriebsrat. Und dann ist es bei dieser Konstellation, ist es ja schon eigentümlich, dass die Gewerkschaft, die kommt da doppelt vor. Die kommt sowohl als Tarifpartei vor, als auch als Betriebspartei. Aber wenn die Unternehmer eine Verschiebung zugunsten der Betriebe anstreben, dann ist offensichtlich da einbegriffen, dass eine Frontstellung der Arbeiterparteien stattfindet. Eine Frontstellung einerseits die betriebliche Arbeitervertretung, die für eine Betriebsbelegschaft spricht, die ist hier regelrecht aufgestellt in diesem Szenario der Unternehmer gegen die Gesamtkoalition. Und das von den Unternehmern angestrebte Ideal besteht offensichtlich darin, dass die Betriebe, also die jeweiligen Privateigentümer von einer bestimmten Fabrik, einem bestimmten Unternehmen, dass die diktieren, was für ihren Laden in seiner speziellen Konkurrenzsituation das Beste ist in Sachen freier Umgang mit der Betriebsbelegschaft. Sie diktieren das, sie überzeugen die leichter erpressbare Betriebsbelegschaft durch Erpressung davon, sich dem zu beugen. Sie geben vor, was an Arbeitsbedingungen fällig ist, der Betriebsrat unterschreibt und die Gewerkschaft soll eh und je quasi pauschal schon vorab das Einverständnis abgegeben haben. Sie delegiert Tarifkompetenzen auf die Ebene der Betriebe. Und jeder weiß, damit ist eine Verschlechterung für die Arbeiter gemeint. Kein Mensch hat etwa die Befürchtung geäußert, wenn die Betriebe mehr Kompetenz bekommen sollen, dann könnte das so etwas geben wie, dass wilde Streiks legalisiert werden. Kein Schwein ist auf die Idee gekommen, komischerweise. Dabei ist es doch gerade so, wilde Streiks, das sind ja welche, die von der Gewerkschaft, also in grauen Vorzeiten von Arbeiterkämpfen, waren das Streiks, die unabhängig von der Gewerkschaft auf der Ebene einzelner Betriebe losgetreten worden sind. Und man hat sich also da dann noch seine liebe Mühe und Not geben müssen, die wieder einzufangen. Und da war die Gewerkschaft übrigens durchaus gefragt als disziplinierender Faktor gegenüber so etwas. Ja, heutzutage kommt kein Mensch auf die Idee, das wäre für Betriebe gefährlich, wenn sie Tarifkompetenzen auf die Betriebsebene verlagern. Kein Mensch kommt auf die Idee, da könnten die Belegschaften von bestimmten Betrieben, denen es von mir aus besser geht und so weiter, die könnten auf die Idee kommen zu sagen, dann verlangen wir doch mal mehr. Nein, jeder geht ganz ersichtlich von der Gewissheit aus, die Verlagerung von Tarifkompetenzen auf die Ebene der Einzelbetriebe ist eine Schwächung der Interessen der Belegschaften und ist eine gewusste und beabsichtigte Schwächung der Gewerkschaft als dem Vertretungsorgan der gesamten Arbeiterkoalition. Ein letztes will ich in dem Zusammenhang gerade nochmal anmerken. Die Betriebe also, die sollen künftighin gemessen an ihrer speziellen Konkurrenzsituation das dafür Nötige veranlassen können in Sachen hier das Thema Arbeitszeit. Also Verlängerung und dafür kein Lohn. Tja, das kommt mir so vor wie wieder mal eine praktische Widerlegung einer schönen alten marktwirtschaftlichen Ideologie, nämlich die vom Risiko. Da heißt es doch immer, der Unternehmer, der trägt das Risiko. Dafür muss er dann auch entgolten werden und kriegt einen Unternehmerlohn und der muss ja auch viel höher ausfallen als ein gewöhnlicher Lohn, weil das Risiko ist ja so hoch. Naja, mit dieser Anspruchshaltung, mehr Verantwortung für Arbeitsbedingungen und Entlohnung auf die Betriebe zu verlagern, wird nichts anderes gemacht, als das Konkurrenzrisiko eines einzelnen Betriebes auf die Betriebsbelegschaft abzuwälzen und die ganz und gar herzurichten nach Arbeitszeit, nach Arbeitsbedingungen und nach dem Arbeitsentgelt. Die Betriebsbelegschaft ganz und gar herzurichten als die abhängige Variable des Geschäftserfolgs.